Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Der 13. Spieltag der NFL liegt hinter uns. Wir sprechen drüber in einer neuen Folge Moon Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, diesmal bin ich deutlich besser durchgekommen. Ist schon die zweite Aufnahme, der zweite Versuch. War ein bisschen holprig. Ja, Montag, ja, Montagmittag. Ja, noch im Siegesrausch. Denn ich habe unser Tippspiel diese Woche endlich mal dominiert. 2-0. Ich bin zurück. Es ist wieder alles drin.
Ist wieder, ja, 13-10. Ich meine, wir haben noch ein paar Wochen zu spielen. Also alles wieder möglich. Du warst ja schon so ein bisschen,
ich habe schon abgeschrieben.
Einen halben Haken schon dahinter gemacht, aber jetzt auf einmal bist du wieder da.
Die Verlierer-Mentality hat schon voll zugeschlagen. Jetzt ist es die reinste Winner-Mentality. Also,
absolut.
Ich würde fast von einem Momentum-Swing sprechen. Momentum-Swing gab es nicht für Matt Eberflus, denn darüber müssen wir kurz sprechen. Der wurde nach dem nächsten Bears-Desaster, Thanksgiving, also am vergangenen Donnerstag, entlassen und ist nicht mehr Head Coach der Chicago Bears. Und es war nach dem, was da in dem Spiel passiert ist, eigentlich ja komplett abzusehen.
Ja, sie finden halt wirklich auch immer noch neue Wege, irgendwie Spiele schwer zu verlieren. Wir hatten jetzt ja wirklich alles dabei dieses Jahr. Hail Mary, Field Goal nicht geschafft und so weiter. Und dann aber dieses Spiel, das müssen sie in die Overtime schicken, nachdem die eigene Offense in der zweiten Hälfte ja echt aufgewacht ist. Caleb Williams eine gute zweite Hälfte gespielt hat. Abgesehen von den 2-3 Sacks, die er immer noch nimmt, die er nicht nehmen sollte. Aber Detroit, die waren defensiv angeschlagen. Chicago hat in der zweiten Hälfte das mehr ausnutzen können. Und die Lions Offense ist ein bisschen schläfrig gewesen dann in dem Spiel. In der ersten Hälfte nicht genug Punkte gemacht und dann zweite Hälfte waren sie dann auf einmal so am Taumeln, hatte man den Eindruck. Und dann muss Chicago es eben mindestens in die Overtime schicken. Und sie kassieren diesen Sack 30 Sekunden vor dem Ende, weil der Right Tackle komplett schläft. Das geht dann für mich auf den Head Coach. Weil ja, also klar, man kann einen Case machen und sagen, wenn jetzt eine richtig gut gecoachte Offense da ist, die kriegen dann einen Play rein, die machen einen Play, kommen in Field Goal Range, dann nimmst du deine letzte Timeout, kickst das Field Goal. Aber es ist keine gut gecoachte Offense und es ist ein Play Caller in seinem dritten Spiel mit einem Rookie Quarterback. Da muss der Head Coach in meinen Augen einschreiten, muss diese Timeout nehmen, damit du dann ein Play hast, um in Field Goal Range zu kommen. Vielleicht kickst du ja sogar irgendwie, kommst in Seiten aus oder schickst eben schnell dein Field Goal Team raus und kickst dann den Ball. Das war einfach eine katastrophale Sequenz in puncto Time Management und wahrscheinlich der letzte Tropfen dann, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Wenn ihr wenn man Bears Fans werden es wahrscheinlich gelesen haben. Es gab einige gute Berichte bei The Athletic unter anderem, Insider-Berichte aus dem Locker-Room dann, wo es halt dann echt auch heiß herging, auch in die Richtung eben, dass dann wirklich die Spieler kein Verständnis dafür hatten, was der Headcoach da treibt. Und man da schon, wenn man das liest, hatte man schon relativ klar den Eindruck, okay, also die Entscheidung, sich von Eberflus zu trennen, ist im Prinzip im Locker-Room nach diesem Spiel gefallen. Ich verstehe den Schritt, ich sag aber auch, Thomas Brown übernimmt jetzt als Interims-Headcoach. Thomas Brown ist derjenige, der vor 3 Wochen erst als Offensive Coordinator eingesetzt wurde, nachdem sie Shane Waldron entlassen haben. Und wir hatten jetzt eben gerade einen positiven Effekt von Brown auf Caleb Williams, auf diese Offense gesehen in den letzten 3 Spielen. Jetzt läuft man hier natürlich auch wieder Gefahr, das zu torpedieren. Also, weil natürlich die Kommunikation zwischen den beiden wird anders sein. Er kann sich nicht so auf die Offense fokussieren wie bisher. Er wird nicht mehr oben in der Box sein, wo er bisher als Playcaller war, wo er gesagt hat, da fühlt er sich wohler, sondern er wird jetzt natürlich an der Sideline stehen als Head Coach. Und jetzt läufst du natürlich hier auch wieder Gefahr, diesen positiven Trend ein bisschen zu torpedieren.
Ja.
Big Picture steuern sie halt schon wieder auf das zu. Und das ist halt unglaublich, dass es schon wieder passiert, dass sie den Coach zu lange behalten, einen Quarterback hochdraften und dann in dessen zweiten Jahr alles über den Haufen werfen mit neuem Coaching-Staff. Das haben wir jetzt dann, wäre dann jetzt das dritte Mal in Folge in Chicago.
Man muss aber auch gleichzeitig dazu sagen, vor ein paar Wochen hatte man auch noch die Chance, irgendwie was aus dieser Saison zu holen. Ein paar Wochen später ist das halt nicht mehr so. Und natürlich ist es nicht optimal für Caleb Williams und Co., aber diese Saison ist ja gelaufen für die Bears, mehr oder weniger, würde ich behaupten. Und du musst halt, wenn der Lockerroom so anti ist und sich einen, ich glaube, Keenan Allen war es, ne, der sich danach hingestellt hat und quasi öffentlich den Coach kritisiert hat, indem er sagt, wir Spieler haben alles dafür getan, um das Spiel zu gewinnen. Also dann
komplett.
Musst du
was tun. Er hat den
Lockerroom
komplett verloren. Also da gibt es überhaupt keine Frage. Er hat den Lockerroom komplett verloren. Es deutet ja vieles darauf hin, dass der GM bleibt in Chicago. Das heißt, das wird dann schon eine interessante Situation, was für eine Art Headcoach der dann holen will als nächstes.
Da muss man aber auch dazu sagen, der hat jetzt auch nicht den schlechtesten Job gemacht, zumindest in den letzten ein, zwei Jahren. Mal abgesehen von den Coaching-Entscheidungen vielleicht, aber wie er den Roster zusammengestellt hat. Aber da werden wir natürlich noch ausführlicher drüber sprechen. Und wir sprechen in Montag ja vor allem ausführlich über die Spiele, die es am Sonntagabend gab. Und da fangen wir mit dem spätesten der Spiele an, mit dem Sunday Night Game. Die Buffalo Bills gegen die 49ers. Und das kann man eigentlich ganz schnell zusammenfassen. Die Bills können mit Schnee, die 49ers überhaupt nicht. Ja, das muss eigentlich die Überschrift sein. Naja. Insgesamt ein komplett gebrauchter Tag für San Francisco. Ging eigentlich von Beginn an nur in eine Richtung, dieses Spiel. Und das, obwohl Brock Purdy überraschend spielen konnte. Nur die Frage ist, konnte er auch in diesen Bedingungen spielen? Die 49ers konnten die Runs der Bills überhaupt nicht stoppen. Am Ende waren es 38 Runs für 220 Yards. Die 49ers haben den Ball weder fangen noch festhalten können. Drei Fumbles, alle drei verloren. Field Goals verschossen. Dazu hat man noch Christian McCaffrey wieder verloren. Die Bills wirkten einfach insgesamt viel, viel sicherer in diesen Umständen.
Ja.
Haben dazu auch noch das vielleicht beste Play der Saison geliefert und gewinnen am Ende 35-10. Die Bills haben damit, wir haben es vorher besprochen, tatsächlich Anfang Dezember, nicht ganz Ende November, wie es möglich gewesen wäre in der Theorie, Anfang Dezember die Division geclincht und sind durch, zumindest was das angeht, was die Playoffs angeht.
Ja, jetzt geht es für Buffalo eben darum, vielleicht den Nummer 1 Seed noch von den Chiefs zu holen. Und sie haben
das ist ja nicht unmöglich.
Das heißt, das ist durchaus noch drin. Ja, Niners hatten, ich meine, sie haben sie halt selber einfach zu viele Fehler, also sie haben sich selber das Leben zu häufig schwer gemacht. Sie haben diese Fumbles, die du angesprochen hast, sie kamen ja eigentlich oft in Scoring-Range. Also mit den, ich glaube, die ersten 5 Drives waren alle, kamen alle bis innerhalb der 40-Yard-Line der Bills, aber eben 3 Turnover, 1 von 3 in der Red Zone. 3 von 10 bei Third Down. Die Bills konnten das kontrollieren und die Field Goals dann sind halt so ein bisschen Cherry on top. Also die Niners haben sich ganz oft selber nicht belohnt, selbst wenn sie den Ball bewegt haben. Sie sind den Ball ja auch gut gelaufen, eigentlich. Mhm. Also mit McCaffrey sowieso, aber auch dann danach sind sie den Ball eigentlich ganz gut gelaufen. Aber ich meine, also Purdy hatte halt wirklich kein gutes Spiel. Vielleicht war die Schulter noch ein Faktor, das wissen wir natürlich nicht. Er hat am Freitag voll trainiert. Insofern müssen wir nach dem, was wir jetzt wissen, ausgehen, dass er fit war. Es haben 2 Starter in der Offensive Line gefehlt, Trent Williams allen voran, das hat man natürlich auch gemerkt. Aber Purdy, ich fand schon, der Ball kam langsam raus, auch bei den Quick-Hittern über die Mitte. Er war ungenau bei einigen Dingern. Es gab diesen Third-Down-Pass zu McCaffrey in der Red Zone. Das war eine der verpassten Red Zone-Gelegenheiten, wo ich denke, Purdy den falschen Read bei einer Option-Route macht. McCaffrey cuttet quasi nach rechts, er wirft den Ball aber eher nach links und dann landet halt in seinem Rücken. Er hat wieder einige Plays gehabt, wo er auch zögert. Er hat natürlich den Fumble am Ende, wo ihm der Ball aus der Hand rutscht. Hätte 2 Plays davor schon Interception haben können. Also, ja, das war ein gebrauchtes Spiel für die Offense insgesamt. Sie haben auch versucht, ja, gar nicht viel vertikal oder was ist vertikal nicht mal, aber in der 8-plus-Yard-Downfield-Range zu machen. Purdy hat 18 Bälle gestern geworfen, 6 davon, also ein Drittel, ist nicht über die Line of Scrimmage geflogen. Er hatte bei dem Drive nach der Halbzeit, fand ich, seine beiden besten Plays. Auch 2 etwas explosivere Plays, die beiden Pässe zu, beziehungsweise einer war vor der Halbzeit zu Jennings und dann der andere direkt danach auch zu Jennings. Aber ganz ehrlich, das war so ein Spiel, wo du eigentlich nie den Eindruck hattest, dass San Francisco hier nochmal reinkommt offensiv. Und McCaffrey ist natürlich irgendwo die übergreifende Story. Wir hatten ja keine Preview auf das Spiel gemacht, weil wir gesagt haben, wir wissen gar nicht, wer da spielt. Aber wir hatten ja die Niners als Thema eben. Und da hatten wir schon so ein bisschen vorausgeschaut. Und jetzt mit dieser McCaffrey-Verletzung, die für ihn wohl das Saison aus bedeutet, ist es halt schon so, ich finde, jetzt geht so richtig der Blick dann in diese, was machen die in der Offseason? Wo sehen die diesen Kader? Wie sehr kannst du noch mal das Titelfenster offen halten? Oder gehst du vielleicht doch mehr in den Umbruch rein?
Ja, es ist halt super bitter, weil wir haben ja über Nick Bosa gesprochen, über Trent Williams generell. Hast du schon mit 5 verletzten Startern dieses Spiel gestartet oder bist in dieses Spiel mit 5 verletzten Startern gegangen und Christian McCaffrey gehörte nicht dazu. Und ich habe ja Jordan Mason unter anderem in der Hörerliga und ich war schon kurz davor, ihn zu droppen, weil der hat ja gar keine Rolle mehr gespielt. Und ich war so, Christian McCaffrey, who knows, ja, dass er sich quasi jetzt neu verletzt sozusagen, war jetzt dann doch überraschend, aber ist halt umso bitterer. Und du hast ja quasi schon auf meine nächste Frage hingeleitet, weil Christian McCaffrey jetzt wahrscheinlich für den Rest der Saison raus. Du hast eh schon die verletzten Purdy angeschlagen, wahrscheinlich mutmaßlich nicht bei 100%. Ich meine, ja, du bist weiterhin Letzter in der NFC West, aber du hast immer noch nur 2 Siege Rückstand auf die Seahawks jetzt in dem Fall, die die Division anführen, 1 Sieg Rückstand auf alle anderen. Muss man da schon Haken hintermachen oder glaubst du, da kann noch was gehen?
Komplett noch nicht, vor allem, weil wir hatten ja auch, das hatten wir auch gesagt, als wir die Niners jetzt ein bisschen als Thema hatten, dass der Schedule an sich nicht so, also es ist nicht unmöglich, aber sie müssten halt wahrscheinlich jetzt den Rest gewinnen. Das sind auch, würde ich sagen, 4 Spiele, wo ich sie als Favorit sehen werde oder zumindest sehr ebenbürtig, aber sie haben halt dieses eine Spiel auch noch gegen Detroit. Und das ist eben Woche 17 und da wird es für die Lions wahrscheinlich, so wie der Rest der NFC seine Spiele alle gewinnt, sowohl in der NFC North als auch die Eagles, wird es da für Detroit wahrscheinlich noch um den Nummer 1 Seed gehen. Und das ist halt vielleicht dann zu viel. Und im Moment, also muss man ja auch sagen, jetzt die Niners strahlen halt auch nicht dieses Selbstverständnis aus, wo du dann eben sagst, ja, jetzt gehen sie auf einen Run, jetzt starten sie irgendwie hier einen Run und gewinnen jetzt mal 4, 5 nacheinander. Noch kein Haken dahinter, weil die Division sehr eng ist. Aber im Moment muss man ganz klar sagen, die Cardinals haben zwar gestern verloren, sehen aber aus wie ein Team, das jetzt nicht total einbrechen wird. Die Seahawks sehen im Moment aus wie das beste Team in der Division. Und ich glaube, das ist einfach zu viel, um das noch aufzuholen. Und dann ist halt, ja, dann kommen wir eben auf diese Fragen. Ich meine, da kannst du auch die McCaffrey-Nummer ist ja jetzt auch so ein Thema. Wir haben jetzt da, also ich habe da meine Meinung auch ein bisschen geändert über die letzten 2 Jahre. Aber wenn wir jetzt dann da drauf schauen und sagen, die haben jetzt letztlich 1,5 Jahre Elite-Production aus ihm bekommen. Jetzt guckst du auf diesen Trade und sagst halt, ja, 2., 3., 4. und 5. Runden-Pick ausgegeben. Natürlich fehlt dir das auch irgendwo wieder in der Substanz von deinem Kader. Wenn McCaffrey jetzt nicht mehr zurückkommt vernünftig davon, dann ist es halt schon so eine Situation, wo du kadermäßig wahrscheinlich auch noch mal anders drauf schaust, wenn du San Francisco bist.
Auf der anderen Seite ist das Problem mit diesen Schneespielen, die zwar super aussehen und auch irgendwo unterhaltsam sind, dass man ja, für die restlichen Spiele oder für alle anderen Spiele oder grundsätzlich in der Analyse gar nicht so viel mitnehmen kann, weil es einfach so, ja, Special-Bedingungen sind einfach. Und das hat man ja auch gemerkt. Also, ja. Es war wirklich so, wenn einmal ein Running Back ein Gap bekommen hat, war es super schwer, da hinterherzukommen, weil du einfach nicht diesen Antritt hattest, nicht so beschleunigen konntest als Defense-Spieler, Richtungswechsel, davon ganz zu schweigen. Es waren echt wirklich schwierige Bedingungen. Aber wie viel können wir denn jetzt aus Bills Sicht mitnehmen? Du hast es schon gesagt, für die geht's ja, also man könnte ja denken, gut, wie halten die Spannung oben jetzt die letzten 2 Monate in dieser Saison? Aber es geht halt noch um diesen Nummer 1 Seed und
genau.
Die Chiefs spielen jetzt nicht so dominant, dass man sagen könnte, da ist der Zug schon abgefahren. Aber was können wir für die Bills aus diesem Spiel grundsätzlich mitnehmen, was jetzt vielleicht auch neu ist?
Wir hatten ja die Frage, oder das Thema hatten wir ja in unserem Q&A letzte Woche. Und da hatte ich ja gesagt, ich glaube, wir haben halt die beste Version dieser Bills noch nicht gesehen. Deswegen hatte ich sie als höchstes AFC-Team Richtung Playoffs auch gerankt. Und ich glaube, wir sehen eben jetzt immer mehr, wie sie verschiedene Wege finden. Und klar, gestern war das jetzt dann sehr, sehr Run-Game geprägt. Sie haben den langen Touchdown-Run von James Cook. Josh Allen hat am Boden auch einiges gemacht. Aber selbst in so einem Spiel siehst du eben, wie die Defensive Front Plays macht, wie die Offensive Line Räume kreiert und wie Josh Allen halt Plays machen kann. Also, du hast ja vorhin schon mal kurz drauf angeteased, aber wir müssen es ja zumindest noch mal einmal so erwähnen. Receiving Touchdown durch diesen Flip von Amari Cooper bei einem improvisierten Play trägt ihn in die Geschichtsbücher ein. Er ist der erste Quarterback in der NFL-Geschichte, der in einem Spiel ein Passing, Rushing und Receiving Touchdown schafft. Es war halt ein Spiel, wenn du auch, ich fand es eklatant eben, wenn man die beiden Quarterbacks nebeneinander sich anguckt. Also wenn man sieht, wie die beiden hier den Ball geworfen haben. Klar, Josh Allen jetzt auch kein Monstertag, aber muss auch fairerweise sagen, der ist mit 12 Minuten im 4. Viertel war der raus. Da hat mit Stubisky übernommen. Das heißt, so Total Stats-mäßig muss man das mit einkalkulieren. Aber man hatte, fand ich, immer das Gefühl, dass er das Spiel kontrolliert, dass er das Play machen kann, wenn sie es brauchen. Und klar, dann eben. Das ist ja Thema mit dieser Offense, selbst jetzt auch wieder hier ohne Keon Coleman zum Beispiel. Aber sie finden eben auch andere Wege. Es muss nicht Superhero Josh Allen sein.
Ist für mich übrigens ein Fehler in der Matrix, dass das ein Receiving-Touchdown ist, ne? Also, weil
ja, irgendwie schon,
er
ja.
wirft den Ball. Also für alle, die es nicht gesehen haben, guckt euch dieses Play an. Ich hätte es jetzt, also intuitiv nenne ich das ein Rushing-Touchdown, aber okay. Der Pass auf Mary Cooper. Amari Cooper wird relativ früh gestellt, beziehungsweise ist quasi dabei, getackelt zu werden. Plötzlich taucht Josh Allen vor ihm auf, also er steht mit dem Rücken zur Endzone und er taucht vor ihm auf. Und Josh Allen hat auch da, nee, Amari Cooper hat danach gesagt, ich habe mich gewundert, was er da macht überhaupt in der Position. Und dann habe ich gemerkt, er will den Ball und dann habe ich ihn halt einfach ihm zugepitcht. Und das ist halt ein Backward Pass. Und das kann niemals ein Receiving Touchdown dann letztendlich sein, weil der Pass, der Forward Pass ist ja schon längst abgeschlossen und dann kommt nochmal ein Backward Pass. Also muss es ein Rushing Touchdown sein, wie auch immer. Dann überhaupt, also dass Josh Allen auf die Idee kommt und auch er hat sich danach geäußert und meinte, was in die Richtung so von wegen, naja, ich wollte halt beim Geschehen sein, ich wollte in der Nähe vom Ball sein und dann hat sich diese Situation einfach ergeben und dann aber noch ein mega athletisches Play, den überhaupt in die Endzone zu bekommen. Das war halt wirklich so, für mich war es sinnbildlich für dieses Spiel, weil man gemerkt hat, eine Mannschaft fühlt sich in diesen Conditions super wohl und kommt halt dann dazu auch noch auf solche Plays und alles läuft für sie. Und die andere Mannschaft kommt damit nicht so richtig klar und eben auch solche Kleinigkeiten laufen gegen sie.
Und ich glaube, so ein Play, tatsächlich, das klingt jetzt bescheuert, aber so ein Play ist sowas, auf das wir vielleicht zurückkommen, wenn wir in 4-5 Wochen über MVP sprechen. Weil Josh Allens MVP-Case wird stärker.
Tut ja jetzt noch keiner zum Glück, ne?
Dein Lieblingsthema, ich weiß. Ja, aber sein MVP-Case wird jetzt stärker. Und
absolut.
Und dürfen wir nicht vergessen, ich bin kein Fan davon, aber so ist es einfach. Du musst eigentlich, wenn nicht der Nummer 1 Seed, dann wenigstens der Nummer 2 Seed haben, in der Regel, um dann wirklich auch die MVP-Votes zu bekommen. Und den wird Lamar Jackson wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Und Josh Allen ist eben auf dem Weg dahin. Und wenn die Chiefs noch einmal ausrutschen, so wie ich dieses Bills-Team aktuell wahrnehme, dann denke ich, dass Buffalo da sein wird.
Ja, weil Lamar Jacksons Aktien sind gestern gesunken und damit kommen wir zum Spiel Ravens gegen Eagles. Die Eagles haben gewonnen, auswärts in Baltimore mit 24-19. Die Ravens hatten am Ende über 100 offensive Yards mehr, 7 First Downs mehr, aber halt 5 Punkte weniger. Mhm. Wir müssen über den Elefanten im Raum sprechen. Der vielleicht beste Kicker aller Zeiten. Hätte diese 5 Punkte eliminieren können, sozusagen. Justin Tucker hat 3 Kicks gestern verschossen und das waren beileibe nicht die ersten diese Saison. Und so langsam wird Justin Tucker zu einem erfolgsschädigenden Problem für die Ravens. Ja. 2 Field Goals plus 1 extra Punkt, das sind 7 Punkte, die die Ravens am Ende nicht haben und wie gesagt, ich habe es eben gesagt, es waren 5 Punkte, die gefehlt haben. Das wäre ein anderes Spiel gewesen. Vielleicht wäre es sogar ein Ravens-Sieg gewesen.
Ja, eben, weil sie ja eben auch von der Chronologie her, also klar, 5 Punkte sind es dann auch, weil Baltimore natürlich diesen ganz späten Touchdown noch macht. Ja. Aber wenn wir von der Reihenfolge einfach drauf gucken, die beiden verschossenen, also der verschossene Extra-Punkt war ja direkt zum Start, der beim ersten Touchdown der Ravens und die beiden verschossenen Field Goals dann jeweils zum Start in die zweite Hälfte, wo die Ravens zweimal über 40 Yards den Ball bewegen, auch lange den Ball haben, ein 5-Minuten-Drive, einer fast 7 Minuten. Also schon so, dass dieses Spiel dann in die Richtung ging, wo man, fand ich, dachte, jetzt kriegen sie so ein bisschen Kontrolle. Und das wäre eben, es stand dann halt immer noch 14-12, als die Eagles dann das nächste Mal den Ball gekriegt haben, also für Philadelphia. Es hätte aber halt eigentlich hätte es halt 19-14 für Baltimore stehen müssen, an dem Punkt. Und dann ist es natürlich eine andere Rechnung, weil dann, klar, auch hinten raus das Spiel anders gemanagt wird von beiden Seiten. Ich kann eigentlich gar nichts anderes mehr sagen, als was du gerade schon gesagt hast. Es ist halt oft jetzt dieses Jahr gewesen, es hat jetzt mehrfach Spiele gekostet. Und in den Playoffs kommt es halt auf diese Sachen an. In den Playoffs kommt es halt dann auf diese 3 Punkte oder auf diesen einen Punkt oder wie auch immer. Darauf kommt es einfach an. Harbour wurde natürlich auch gefragt nach dem Spiel, ob er über einen Kickertausch nachdenkt und so. Hat er jetzt noch relativ klar verneint. Also, lass den noch mal so ein Spiel haben, dann kannst du damit nicht in die Playoffs gehen.
Was ich machen würde als Coach, wäre einfach einen anderen Kicker reinholen. Es gibt genug Kicker ohne Job, die schon mal in der NFL in einem NFL-Team dabei waren, den reinholen und gucken, was passiert. Und gucken, also einfach, ich meine, Justin Tucker ist ein sehr intelligenter Mann, der ist, würde ich behaupten, auch entsprechend reflektiert und weiß ganz genau, dass das gerade nicht gut ist dieses Jahr. Und das ist auch ungewöhnlich für ihn. Und ich finde, man hat seiner Körpersprache auch halt dann, ja, hat ja auch noch ein relativ langes Field Goal gemacht. Und die Körpersprache, das war auch nur knapp übrigens drin, aber die Körpersprache alleine, der weiß, glaube ich, am meisten oder den nervt es am meisten, was da aktuell passiert. Aber trotzdem einfach ihn reinholen, das Gefühl von Konkurrenzkampf vermitteln und mal gucken, was dann nächste Woche passiert. Und wenn es dann nicht besser wird, ja, dann musst du irgendwann den Tausch machen. Weil, wie gesagt, es ist erfolgsschädigend für die Ravens. Gleichzeitig hatten die Ravens irgendwie doppelt Pech. Also wir können gleich über die Eagles ausführlich sprechen, die ja auch ein gutes Spiel gemacht haben, sonst hätten sie das nicht gewonnen in so einem wichtigen Topspiel auch. Aber sie haben dazu auch noch einmal gescored, wo sie zumindest in diesem Play nicht hätten scoren dürfen, was relativ offensichtlich war.
Wie meinst du, nicht hätten scoren dürfen?
Naja, also der Quarterback-Sneak, ich glaube zum 14-9, war so offensichtlich Vollstart.
Ich dachte, du wärst doch bei der Ravens Offense. Und ich war,
Eagles Offense, sorry.
Das stimmt natürlich. Das war ein klarer Fallstart, der eben nicht gepfiffen wurde. Das hätte eine Flagge geben müssen. Ich würde kurz die Ravens Offense vielleicht abhaken, weil jetzt waren wir schon bei Tucker und dann können wir zur Eagles Offense gehen. Du konntest bei Baltimore, fand ich, wirklich dabei zugucken, wie ihnen in mehreren Phasen das Spiel offensiv auch entglitten ist. Weil sie haben ja gut gestartet. Also sie kommen raus, sie machen den ersten Drive, Field Goal. Sie machen den zweiten Drive, 80-Yard-Touchdown-Drive. Dann kam aber dieses, also ich habe da auch ein paar Plays aufgeschrieben, weil ich fand, das war teilweise auch Lamar. Lamar hatte ein paar gute Plays gestern, hat aber auch ein paar für ihn fast untypisch viele, weil es halt wirklich mal 3-4 waren, schlechte Plays. Es war einmal der Drive dann spät im ersten Viertel, da verfehlte Isaiah Likely. Vielleicht dachte er, dass Likely noch vertikaler geht, verfehlt ihn auf jeden Fall. Das hätte ein Big Play sein können. Und dann bei Second Down direkt danach kontrolliert er den Snap nicht und sie müssen punten. Nächster Drive, 3rd-and-5, Moving Pocket, kurz vor der eigenen Endzone und er verfehlt Zay Flowers einfach. Er hatte ihn in der Flat, hätte wahrscheinlich für einen First Down gereicht, er verfehlt ihn einfach. Das waren zwei Drives, wo sie relativ leichtfertig die Possession abgegeben haben, aus eigenen Fehlern. Und dann fing es an, dass Philadelphia defensiv immer mehr Zugriff gekriegt hat. Weil, wie gesagt, die ersten beiden Drives waren Scoring Drives. 3rd, 4. Drives der Ravens, in meinen Augen mehr Baltimore individuelle Fehler. Dann fing es an, dass sie mehr die Line of Scrimmage defensiv, also die Eagles mehr die Line of Scrimmage defensiv kontrolliert haben, dass sie mehr Plays auch gegen den Run im Backfield gemacht haben, dass sie Baltimore nicht da konstant ins Run-Game haben kommen lassen. Und dann halt kommen wir in die zweite Hälfte und du hast eigentlich dieses Thema wieder, Baltimore bewegt den Ball, macht aber eben sich selber dann oder macht selber Fehler dann in Form von den verschossenen Field Goals und ja noch ein drittes Mal, sie hätten ja eigentlich noch eine Scoring-Gelegenheit gehabt, wenn Nelson Agholor diesen tiefen Ball fängt. Also das war ein Shotplay von Lamar beim dritten Drive müsste es gewesen sein in der zweiten Hälfte oder sogar beim vierten, also dann schon Mitte zweite Hälfte, wo er eigentlich halt Nelson Agholor tief hat und der kann den Ball nicht festhalten. Also die Chancen waren für Baltimore da auch mehr draus zu machen. Trotzdem fand ich, hast du im Spiel dann gemerkt, wie Philadelphia defensiv mehr Kontrolle bekommen hat, weil selbst die verschossenen Field Goals dann, das waren ja dann Drives, wo sie auch Stops hingekriegt haben. Also wo sie dann einmal vor der Red Zone, ich glaube an der 30 oder sowas gestoppt haben. Das war das erste verschossene Field Goal und das zweite war sogar noch ein bisschen weiter. Also es waren ja jeweils dann Drives, wo die Eagles zwar Raumgewinn zugelassen haben, aber eben noch vor der Red Zone die Tür zugekriegt haben. Und das war für mich dann schon das Thema auch auf der Seite des Balls, dass Philadelphia nach ein paar Struggles und klar mit den verschossenen Field Goals mit ein bisschen Unterstützung, was das Scoring angeht, aber schon dann defensiv ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat.
Ja, da haben wir drüber gesprochen vorher, wie du auch schon angedeutet hast. Also, was ich mich gefragt habe und mich jetzt auch nach deiner Ausführung frage, was hat denn hier überwiegt jetzt? Die starke Eagles Defense oder die Ravens Offense? Also, wer hat da wem was aufgezwungen?
Also weißt du, wie ich meine?
Wir haben viel über Lightboxes gesprochen. Ja. Nick Sirianni stellt sich hin, spricht viel über Physicality. Ja, weiß nicht, wie viel ich daraus nehmen kann, aber haben die Eagles den Ravens das weggenommen, was die Ravens stark macht, oder war es einfach ein mehr oder weniger gebrauchter Tag, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber kein guter Tag für die Ravens Offense und für Lamar Jackson?
Ich würde sagen, es ist schon irgendwo eine Mischung, aber ich würde schon sagen, dass Philadelphia letztlich für mich mehr noch der Faktor war.
Mhm.
Weil, wie gesagt, also ja, zwei verschossene Field Goals, das ändert natürlich die Dynamik in der zweiten Hälfte, das ändert auch das Scoring am Ende, auch wenn wir jetzt auf den Boxscore gucken. Aber auch bei den Drives hat Philadelphia ja Stops hingekriegt. Und wenn wir dann diese Sequenz eben haben, diese Drives, wo die Ravens sich so ein bisschen das Leben schwer gemacht haben, die Drives nach der Pause waren ja aber dann wirklich auch Eagles defensiv nicht dominiert, aber fand ich schon, dass sie da ganz guten Finger drauf hatten. Vor allem eben, wenn wir die Drives, die Field-Goal-Drives nehmen, da sind zwei 40-Yard-Drives okay, aber ja auch nicht mehr. Also da waren ja die Ravens jetzt nicht irgendwie kurz davor, einen Touchdown zu scoren und kicken dann von der 5 oder sowas. Und dann die nächsten beiden Drives waren Punt und der Turnover und Downs. Also da fand ich schon, dass Philadelphia defensiv dann das in der zweiten Hälfte deutlich stärker gemacht hat. In der ersten, würde ich sagen, war es mehr Baltimore, weil Baltimore hat den Ball zweimal gut bewegt, zwei Drives, und dann, wie gesagt, habe ich ja gerade erklärt, die beiden Punts danach. In meinen Augen mehr Fehler der Ravens Offense als Plays der Eagles Defense. Zweite Hälfte würde ich dann aber mehr der Eagles Defense geben.
Und Cooper DeJean mit einem absoluten Highlight-Play. Hat mich sehr gefreut. Es war ja aber auch das Duell der beiden besten Running Backs der Saison. Haben wir auch im Vorwege drüber gesprochen. Derrick Henry gegen Saquon Barkley. Am Ende beide ja mit einem eigentlich ganz guten Spiel. Saquon Barkley konnte am Ende auch mit ein bisschen mehr Volume davonlaufen, was die Rushing Stats angeht. 107-82 letztendlich in dem Spiel. Und Saquon Barkley war auch hier mal wieder ein ganz wichtiger Faktor, weil wenn wir über die Eagles Offense sprechen, dann muss man schon bilanzieren. Also so Dropback-Passing-Game war relativ wenig mal wieder hier zu sehen. Am Ende waren es 118 Passing Yards für Jalen Hurts. Mhm. Aber sie haben halt ihre Big Plays im Run-Game bekommen, ja, von Barkley, ja, aber auch von Jalen Hurts.
Vor allem dann halt eben auch spät im Spiel. Und das ist, ja, deswegen meine ich so, das ist das, was ich eben noch als Kontext sagen würde. Die Dynamik im Spiel war eben anders, weil die Ravens nicht diese Punkte gemacht,
ja,
haben.
Ja.
Und dadurch Philadelphia dann mit diesem einen Drive, die hatten ja wirklich einen guten Drive in der zweiten Hälfte, mit dem dann ein Two-Possession-Game draus machen konnten. Und dann war eben der Druck natürlich enorm hoch auf Baltimore. Ja, Eagles erste Hälfte haben sich schon sehr schwer getan, fand ich, den Ball zu bewegen. Sie hatten ein First Down gleich beim ersten Play from Scrimmage. Das war der 12-Yard-Run von Barkley. Aber danach eben mehrfach super schnell gepuntet. Erstes Third Down, kein guter Reads von Hurts. Zweites Third Down, da versucht er einen Shot in Double Coverage zu AJ Brown. Der hätte schon sehr perfekt platziert sein müssen, dass der klappt. Kam ein bisschen zu weit Richtung Sideline. Und beim nächsten Third Down bringen die Ravens Pressure, halten Hurts erst in der Pocket. Und als er dann nach vorne treten will, ist der Rusher in der Mitte da und sackt ihn. Also da ging nicht viel zu Beginn. Aber dann hatten sie einen Drive eben mit guter Field Position nach dem Ravens Punt aus der eigenen Endzone. Das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, dass Philadelphia offensiv einen Rhythmus findet. Mit dem Run-Game, mit dem Quarterback-Run-Game auch. Mit ein paar Quick-Hittern im Passing-Game. Den RPOs vor allem, die dann auch mehr reinkamen. Inklusive ja auch der Touchdown zu Goddard. Das war auch eine RPO. Das war dann so eine Phase, wo Baltimore eben offensiv nicht mehr so da war und dann die Eagles mehr reinkamen. Das war dann im nächsten Drive auch wieder so. Sie hatten dann diese Inbreaker zu AJ Brown ein, zwei Mal, die Jalen Hurts auch gut trifft. Und das war eben der Drive dann, auf den du vorhin angespielt hattest, mit dem Quarterback Sneak, der nicht, definitiv nicht hätte zählen dürfen. Aber ich fand so das generelle Bewegen des Balls im zweiten Viertel sah ziemlich gut aus dann bei Philadelphia. Und das war dann aber in der zweiten Hälfte erstmal wieder komplett weg. Also sie kamen dann eben mit dem Run-Game wieder nicht in den Rhythmus. Sie hatten da echt Probleme. Sie haben eben nicht die Konstanz am Boden bekommen. Aber sie bleiben halt im Spiel. Und als sie dann diese Big Plays gebraucht haben, da war dann eben das Run-Game da. Da hatten sie einmal Hurts eben diesen Crosser zu Goddard bei 3. und 7. Das war ein richtig guter Pass. Vielleicht sein bester sogar gestern. Und dann ein langer Barkley-Run, ein Quarterback-Run und der Barkley für 25 zum Touchdown. Das war letztlich das Spiel, weil dann war es ein Two-Possession-Game und dann kam Baltimore nicht mehr rein. Und für mich ist es in der Hinsicht dann halt schon irgendwo auch ein Statement-Sieg der Eagles, weil man sieht, dass dieses Team eben Spiele auf verschiedene Art und Weise gewinnen kann. Selbst eben gegen ein starkes Team wie Baltimore, das, also eine starke Offense vor allem wie Baltimore, das defensiv eng hält und sie offensiv eben ihre Big Plays bekommen. Und das sind dann halt Dinge, also Elite-Defense, starkes Run-Game, Big-Play-Potenzial am Boden und durch die Luft. Das sind Dinge, die sich in der Regel auf die Playoffs übertragen. Hätte ich gerne mehr vom Passing-Game gesehen gestern, um wirklich überzeugt zu sein von den Eagles? Ja, schon.
Devontae Smith aber wieder nicht gespielt.
Genau. Aber letztlich gewinnen sie eben so ein Spiel auf ihre Art und Weise. Und das ist natürlich auch eine Qualität.
Ja, die Ravens wieder einen Sieg hinter den Steelers, über die wir gleich sprechen, und die Eagles weiterhin voll im Rennen um den Nummer 1 Seed in der NFC. Aber Stichwort Steelers, da gab es noch ein ganz wildes Spiel, und zwar ein 44-38 gegen die Cincinnati Bengals. Die Steelers gewinnen einen Shootout gegen die Bengals. Wenn du mir das vorher erzählt hättest, ich hätte es nicht geglaubt. Und das Kuriose an diesem Spiel war, viele der Punkte sind in der ersten Halbzeit gefallen. Das war das Spiel zwischen diesen beiden Teams, in dem die meisten Punkte in der ersten Halbzeit gefallen sind. Klingt jetzt erstmal gar nicht so besonders. Man muss dazu aber sagen, die beiden Teams haben schon das 110. Mal gegeneinander gespielt. Dementsprechend ist das schon historisch letztendlich. Und es war, ja, für mich, das, was du gerade bei den Eagles gesagt hast, ein Statement-Sieg für die Steelers. Ein Ausrufezeichen, weil 520 offensive Yards, Russell Wilson mit über 400 Passing Yards und 3 Touchdowns, das war nach Success Rate für die Offense das 5. beste Spiel in der kompletten Ära von Mike Tomlin. Der einzige Makel, zumindest aus Russell Wilsons Sicht, war der Pick 6, wo der ich sogar sagen würde,
also,
bitte?
Der aber nicht auf ihn geht. Also nicht auf
der nicht auf ihn geht und auch diskutabel ist in meinen Augen.
Es war viel Kontakt da. Ja, ich finde es okay, das nicht zu pfeifen, aber es war einiges an Kontakt da, weil.
Also es wurde schon weniger Pass Interference gecallt.
Ich fand, Pickens rutscht halt schon weg, bevor der nochmal der Kontakt da ist, aber gut. Ich glaube, wir müssen aber trotzdem kurz mit den Bengals anfangen, weil das war ihre Saison.
Ja, lass das aufschieben. Ich möchte erstmal positiv über. Nicht immer negativ, jetzt auch mal positiv. Hier, wir starten mit den Steelers rein. Weil meine Frage zuerst nach diesem Spiel ist: Stichwort Statement-Sieg. Wie verändert das unsere Sichtweise auf die Steelers, die wir ja immer noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse beurteilt haben und analysiert haben? Aber wie legit sind die jetzt mal so aufs komplette AFC-Playoff-Big-Picture gesehen?
Also für mich ändert sich nicht wahnsinnig viel, weil sie halt gegen eine furchtbare Defense gespielt haben gestern.
Wie?
Das ist halt so das
Wann?
Ding. Ich glaube, also, was wir von Pittsburgh eben gesehen haben, ist, sie haben einen relativ klaren Weg, wie sie scoren. Und genau das war halt gestern da. Das war genau das Thema gestern. Sie kriegen, klar, dieser Pick 6 direkt zum Start, unglücklich, blöd gelaufen. Danach 5 Scoring-Drives in Folge bis zur Halbzeit, 3 davon Touchdowns. Kein Pass-Rush, der irgendwie dir Probleme macht. Und dann Big Play auf Big Play. Pittsburgh hatte 8 verschiedene Pass-Catcher in diesem Spiel. 8 verschiedene, die alle jeweils mindestens einen Catch über 20 plus Yards hatten. Da kannst du halt nicht spielen. Russell Wilson bei Pässen über 10 Yards tief war 8 von 9 für 205 Yards und 2 Touchdowns. Und selbst die kurzen Pässe, wenn sie sehr einiges auch an kurzen Bällen, Najee Harris allen voran, diese
Checkdowns. Und auch Between the Hashes. Drin.
Wie bitte?
Auch Between the Hashes war da ein bisschen was dabei.
Es stimmt, da war auch einiges dabei, ja. Aber selbst in diesen kurzen Pässen haben sie regelmäßig halt Plays gemacht, weil dann erst der dritte Tackler irgendwie mal es schafft, den zu Boden zu bringen. Ja, auch der Touchdown zu Pickens, der erste, das war ja eigentlich ein simpler Receiver-Screen. Und dann fliegt da der Bengals-Verteidiger vorbei, als er versucht, das Tackle zu machen. Ja, und die Shots sind halt das, was Wilson immer noch gut drin hat. Da haben sie auch, fand ich, das haben sie gut gemacht, auch gestern. Der eine zu Calvin Austin, wo sie ihn per Design tief hinter die beiden Safeties bringen und dann eben der den Corner nach innen schlagen kann. Das fand ich war ein gutes Design, auch noch ein guter Wurf. Der Hole-Shot von Wilson auf Pickens, früh im dritten Viertel, ein super Wurf. Das war der, wo Pickens dann die Unsportsmanlike Conduct sich holt und die Hälfte davon den Yards wieder zurückgibt. Aber gut. Der Touchdown auf Freiermuth, tolles Pocket-Movement und dann dieser schnelle Flick von Wilson downfield, den er zwischen mehrere Verteidiger noch wirft. Es war halt echt so, dass jedes Mal, wenn die Bengals in der ersten Hälfte irgendwie zugeschlagen haben, man im Gegenzug dann das Gefühl hatte, Pittsburghs Offense geht wie das Messer durch die Butter hier. Dann direkt antwortet sofort, können easy den Ball bewegen. Ja, und letztlich, auf so eine schwache Defense werden sie halt in den Playoffs nicht treffen. Und deswegen sind die Bengals halt auch kein Playoff-Team.
Ja, jetzt darfst du meckern. Weil natürlich habe ich mir hier einen großen Zwischenpunkt aufgeschrieben, weil ich komme mir fast ein bisschen blöd vor, weil was soll man denn über die Bengals noch anderes erzählen? Die Bengals verteidigt halt, die Bengals Defense verteidigt halt nichts. Und das Tackling, du hast es bei dem Pickens-Touchdown angesprochen, aber über das komplette Spiel wieder, das Tackling wieder Murks, einige verpasste Tackles, die Secondary, Murks. Und es war halt mal wieder das Hauptproblem, weil es wie fast jede Woche die gleiche Storyline ist. wie viel soll die Offense denn richtig machen, um in solchen Spielen überhaupt eine Chance zu haben, zu gewinnen? Und jetzt darfst du von mir aus meckern, weil meine Anschlussfrage ist natürlich, wir haben oft über die Playoff-Wahrscheinlichkeiten für die Bengals gesprochen. Die sind auf 3% gesunken.
Ja.
Kann man das Ding beenden?
Wir haben jetzt 8 Niederlagen. Wir haben jetzt ganz oft gesagt, ja, viel Spielraum haben sie nicht mehr, viel haben sie nicht mehr. Ich glaube, jetzt können wir sagen, das war's. Also die könnten immer noch 5-0 gehen der Rest der Saison. Da ist jetzt kein Spiel dabei, in dem ich sie chancenlos sehe. Das Rematch gegen Pittsburgh ist wahrscheinlich ihr schwerstes Matchup noch. Aber Punkt 1, selbst wenn sie das schaffen, dann stehen sie 9-8. Und das reicht wahrscheinlich nicht, weil die Chargers und Broncos ihre Aufgaben erledigen. Und Punkt 2, ja, sie können wahrscheinlich individuell betrachtet jedes dieser Spiele gewinnen. Sie können aber auch locker noch 2 bis 3 verlieren, weil die Defense einfach nicht gut genug ist. Und das ist letztlich die Geschichte dieser Saison. Ja. Die Offense hält sie in Spielen, die Offense hält sie kompetitiv. Aber, und so ehrlich muss man dann, glaube ich, auch sein, und so sehr ich ja auch diese Offense feiere und was sie da machen können, aber so ehrlich muss man einfach sein, mit dieser Defense hat man nichts in den Playoffs verloren.
Die haben Ich check es auch nicht. Also es wurden schon Koordinator für viel weniger ausgetauscht und entlassen. Und also ich könnte es überhaupt nicht nachvollziehen, wenn nach der Entlassung von Robert Saleh bei den Bengals nicht mal das Telefon in die Hand genommen wurde. Also für mich ist das so ein offensichtlicher Koordinator-Change vor Wochen gewesen. Mit Lou Anarumo, das wird nichts mehr. Das haben wir jetzt nicht das erste Mal erlebt. Wir haben diese Offseason in die Defense investiert, damit es nicht wieder so ist wie letztes Jahr. Wird nicht besser. Ey, rette uns diese Saison. Oder irgendjemand anderes. Muss ja nicht Robert Saleh sein, aber ich fand, das war so offensichtlich, weil einfach der beste Defensive Coach wahrscheinlich auf dem Markt irgendwie zu haben war. Also, weiß nicht, ob er Bock drauf gehabt hätte, aber ich check das halt nicht, warum Lou Anarumo da weiterhin sein Unwesen treiben. Also ich meine, es liegt nicht nur an schematischen Dingen wahrscheinlich, weil Tackling ist halt auch eine Sache, die kannst du nur bis zu einem gewissen Grad coachen, aber es passt ja vieles einfach nicht und es zieht sich ja halt so durch. Und irgendwo ist Tackling dann schon auch noch zu einem gewissen Teil zumindest eine Coaching-Frage, eine Einstellungsfrage, eine Motivationsfrage.
Hätte ich auch gesagt, ja. Auf dem Level wahrscheinlich noch mehr Einstellungen und
Motivation. Dass die alle tackeln können, das ist also. Genau. Das sollte jetzt kein diskutabler Punkt sein, aber schaffen es halt nicht.
Ja, ich schätze Anarumo hat schon noch ein bisschen Credit einfach für diese frühen Runs, die sie ja eben hatten. Gerade auch die Playoff-Erfolge, die ja viel auf seiner Defense beruhen letztlich. Aber ich bin bei dir. Wir hatten es ja letztes Jahr schon. Und letztes Jahr, da haben wir, glaube ich, sogar in der Division-Preview, haben wir es ziemlich genau so geframed und drüber gesprochen, dass letztlich die defensiven Struggles fast so ein bisschen untergingen letztes Jahr, weil eben Burrow verletzt war und dann da war die Saison so ein bisschen verloren. Und dann hatten sie ja sogar noch ein paar Überraschungserfolge. Aber dass die Defense eigentlich in der zweiten Saisonhälfte schon eine Bottom-5-Defense war, fast ein bisschen untergegangen. Und jetzt ist halt schon, also jetzt ist halt wirklich Tiefpunkt. Die haben gestern zum 6. Mal in dieser Saison 34 oder mehr Punkte zugelassen.
Ja.
Die Stat dieser Bengals-Saison in meinen Augen ist diese. Die Bengals haben jetzt dieses Jahr 4 Spiele verloren, in denen sie selbst mindestens 30 Punkte gemacht haben. Wenn sie noch ein so ein Spiel verlieren, dann ist es ein neuer NFL-Rekord. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie noch mal so eins kriegen. Du hast ein paar Punkte gerade schon angesprochen. Man kommt ja jetzt einfach an den Punkt, wo man halt sagt, wo ist das Roster-Building schiefgelaufen? Wo sind die Fehler? Wieso ist für dieses Team mit diesem Quarterback, mit diesem Receiver, mit dieser Offense, wieso sieht das Fenster gerade relativ zu erstmal aus? Und es ist halt das Roster-Building in der Defense. Du hast jetzt gerade letzte Offseason angesprochen. Wir müssen in meinen Augen sogar noch weitergehen. Die letzten 3 Jahre haben die Bengals 2 Picks in Runde 1, 3 in Runde 2 und 3 in Runde 3 in die Defense gesteckt. Oder anders gesagt, 2022 bis 2024 hatten die Bengals 10 Top 100 Picks. Von diesen 10 sind 8 in die Defense gegangen. Und keiner von denen ist ein Impact-Starter. Kaum einer von denen startet überhaupt. Ken Taylor Britt hatte gestern den Pick 6, der startet halt nur, weil sich DJ Turner verletzt hat. Also geben wir ihn einen Corner aus dieser Gruppe als Starter. Und das war's im Prinzip. Der Rest sind Rotational-Spieler, Backups, Fringe-Starter, Dax Hill ist verletzt gerade. Aber das, klar, das hat dann natürlich einen Effekt auch auf die Qualität der Defense. Und dieses Jahr sehen wir diesen Effekt ganz extrem. Und das Besorgniserregende ist eben, wenn jetzt nicht aus diesen 3 Draftklassen noch Spieler wirklich dann Fortschritte machen, was natürlich passieren kann, da reden wir jetzt ja auch über Rookies, wenn da nicht noch wirkliche Sprünge kommen, dann kommt jetzt auch kein schneller Fix. Zumindest nicht, was die individuelle Qualität angeht.
Ja, ich weiß gar nicht, was man zu diesem Spiel, also ich meine, wir haben positiv über die Steelers gesprochen, beziehungsweise wir haben über die Steelers gesprochen und wie positiv das Ganze aussieht. Vielleicht müssen wir noch kurz über die Steelers Defense sprechen, weil ja, die hat schon dann auch noch wieder viel zugelassen, gerade in der Secondary waren da Löcher teilweise, die jetzt nicht gegen viele Top-Gegner da sein sollten.
Ja, ein Stück weit, klar, auch die Qualität einfach dieser Bengals-Offense.
Jamar Chase, Top-Spiel, ja. Genau, Burrow auch, Alter, ich weiß nicht, was der erste Touchdown auf, es müsste der erste gewesen sein, weiß ich nicht mehr genau, auf Chase, wo er sich durch eine zusammenbrechende Pocket manövriert und nach vorne steppt.
Ich weiß, welcher du meinst, das war der zum 21-14, glaube ich. Das war der letzte in der ersten Hälfte von den Bengals.
Ja, ja. Also, wirklich einige beeindruckend. Ja, einige beeindruckende Plays auch wieder gehabt. Ich meine, es ist schade um die Offense. Ich glaube, das brauchen wir nicht nochmal sagen, dass wir die in den Playoffs sehr wahrscheinlich nicht sehen. Trotzdem, die Defense der Steelers, muss man da irgendwas ansprechen, oder?
Ich glaube nicht unbedingt in besorgniserregendem Ausmaß. Sie haben Druck gemacht mit dem Pass Rush, sie haben die Line of Scrimmage. Was den Pass Rush angeht, fand ich letztlich schon gewonnen. Die Bengals hatten halt die Explosives und es gibt nicht viele Offenses und diese werden sie in den Playoffs wahrscheinlich nicht treffen. Es gibt nicht viele Offenses in der NFL, die aktuell so zu diesen Explosives kommen wie die Bengals. Es war ja sowohl jetzt Burrow, wir haben ein paar schon angesprochen. Burrow hatte 9 Completions, die über 10 Yards Downfield waren. 4 über 15 Yards Downfield. Also diese Big Plays waren halt einfach da. Aber es war auch viel Burrow, der schwierige Plays macht. Die Receiver, die tolle Plays machen. Dieser eine von Yoshi war es an der Sideline, wo er da durch den Hit diesen Ball fängt. Ja. T. Higgins, dieser eine auf T. Higgins bei 3. und 21. Das ist halt ein wahnsinnig gut platzierter Ball von Burrow. Sie hatten von Chase Brown diesen 40-Yard-Run. Der hat ja noch ein anderes explosives Play. Also die Explosives waren halt einfach da. Aber wie wir so oft gesagt haben, es reicht halt nicht, weil sich die Bengals Offense kaum Drives ohne Punkte erlauben kann. Und dann muss man ja auch sagen, sie hatten halt auch ihre Fehler einfach drin. Also sie machen 38 Punkte. Gut, 31 die Offense, einer der Pick 6. Aber sie hatten halt auch Fehler drin. Als sie im zweiten Viertel auf dem Weg waren, nach dem 21-21 wieder in Führung zu gehen, wird Burrow gesackt, fummelt den Ball, TJ Watt schlägt ihn raus, da driftet Burrow so ein bisschen nach rechts aus der Pocket, registriert nicht, wo TJ Watt ist, und der schlägt den Ball raus. Danach die Interception zum Start ins vierte Viertel. Da konnte er jetzt nicht wirklich was dafür. Ist ein abgefälschter Ball, der dann nochmal von T. Higgins abgefälscht wird und dann bei Dante Jackson landet. Aber eben diese Turnover letztlich, das sind halt dann, ja, dürfen sie nicht haben. Und dann der Fumble-Return-Touchdown, den die Steelers hatten, das ist dann halt wirklich das war dann der Deckel drauf.
Ja, aber das kann halt nicht sein. Alleine 31 Punkte sollten soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber sollten eigentlich gegen eine Russell Wilson, Arthur Smith-Offense reichen, um zu gewinnen. Also,
ja,
wie gesagt, die können noch so gut spielen, aber das ist immer noch Russell Wilson, den wir eigentlich fast alle letztes Jahr oder nach letzter Saison mehr oder weniger abgeschrieben hatten, der quasi mit einem richtig guten Receiver arbeitet.
Ja.
Das Run-Game jetzt auch nicht das allerstärkste war bisher in der Saison. Da sollten eigentlich 31 beziehungsweise 38 Punkte dann, müssen wir ja gar nicht wegnehmen, den Pick 6, müssten eigentlich reichen.
Ja, also 38, wenn wir auf die bisherige Saison gucken mit Wilson, hatten sie ja auch noch nie offensiv.
Ja, so.
Insofern hätte es ja gereicht. Ja. Sie waren einmal über 30 vor diesem Spiel mit Russell Wilson. Das war das Jets-Spiel, das war gleich sein erster Start.
Lass uns noch auf die anderen Spiele schauen, die es gab gestern. Wir haben ein Chargers-Spiel gesehen, was sie gewonnen haben. Gleichzeitig kann man auch sagen, Kirk Cousins hat sich selber geschlagen und die Falcons mit dazu am Ende. 17-13 für die Chargers.
Das war ein komisches Spiel, war anders als gedacht, weil Atlantas Defense es eben wirklich eng gehalten hat. Also sie haben Druck gemacht auf Justin Herbert, ich glaube 5-mal ihn gesackt. Interior Offensive Line der Chargers war ein Problem. Die Falcons haben das Run-Game gut gestoppt. Das Fehlen von J.K. Dobbins hat man gemerkt. Und Ladd McConkey war halt wirklich der einzige verlässliche Playmaker. Und als der dann in der zweiten Hälfte weniger ein Faktor wurde, der hatte auch Schulterprobleme. Ja, da ging nicht mehr viel für die Offense. Und deswegen war es halt, wenn man den Spielverlauf mir vorher gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, dann wird Atlanta das auch gewinnen können. Aber Cousins hat es halt buchstäblich weggeworfen mit diesen ganzen Interceptions, die auch alle maßgeblich auf ihn gingen, weil er late war, weil der Read nicht sauber war, weil er Bälle noch geworfen hat, die er nicht werfen darf, wo der Verteidiger direkt auf ihn guckt, komplett über der Route sitzt und dann halt natürlich in den Ball reinspringt, wenn Cousins den tatsächlich wirft. Das hat Atlanta das Spiel gekostet. Und das Quarterback-Thema, glaube ich, bei den Falcons, das wird noch in den nächsten Wochen brisant werden. Die spielen nächste Woche gegen Minnesota. Natürlich für Cousins auch dann ein besonders emotionales Spiel. Wenn sie da verlieren, laufen sie jetzt Gefahr, mehr und mehr die Division zu verspielen. Wir haben drüber gesprochen. Wir hatten ja die Bucks gegen Carolina als Preview gemacht. Da hatten wir genau darüber gesprochen. Und wenn die jetzt nächste Woche, die könnten nächste Woche die Division-Führung verlieren. Wenn das passiert, glaube ich, die Rufe nach Michael Penix, die werden lauter.
Stichwort Minnesota. Die haben mal wieder gewonnen. Knappes Spiel. Mal wieder ein knappes Spiel. 23-22 gegen die Cardinals.
Ja, war wirklich ein knappes Spiel. Also war ein Spiel auf Augenhöhe. Letztlich aus Cardinals Sicht, glaube ich, so ein Spiel haben sie auch ein, zwei Mal schon gewonnen dieses Jahr. Enge Spiele, wo es um letztlich die letzte Possession oder sowas ging. Chargers-Spiel, Dolphins-Spiel haben sie gewonnen. Hier war es halt ein Spiel, sie hatten halt letztlich zwei Fehler zu viel unterm Strich. Und das reicht dann eben gegen so ein Team. Kyler Murray, ich fand, Kyler Murray hat ein sehr gutes Spiel gemacht über 90% der Zeit. Aber eben am Ende dieser Intentional Unnötig. Grounding beim letzten Drive, wenn sie da, wo sie den Ball ja wirklich lange bewegt haben, wenn sie da einen Touchdown scoren, ist das Spiel wahrscheinlich durch. Sie kommen dann durch dieses Grounding in Vierter und Goal von der 4, was glaube ich, oder Vierter und 4. In meinen Augen, trotzdem solltest du es ausspielen, weil letztlich die Gefahr ist ja dann, mit dem Field Goal, was sie dann kicken, erhöhen sie ja nur auf 6 Punkte. Das heißt, du gibst Minnesota jeden Anreiz, auf einen Touchdown zu gehen. Und gleichzeitig eben hast dann das Problem, dass du selber dann im Zweifelsfall nochmal diesen einen Punkt wieder gut machen musst. Deswegen für mich eine Situation, wo du es eher ausspielst. Cardinals Defense immer noch gut, machen, finde ich, wirklich Fortschritte. Sam Darnold hatte ein richtig gutes Spiel. Also der war dann viel unter Druck in dieser Partie.
Cardinals zweite Halbzeit vor allem, ne?
Wie bitte?
Zweite Halbzeit dann vor allem, oder?
Die zweite Halbzeit vor allem, genau. Erste Halbzeit nicht so gut, zweite Halbzeit dann echt gut. Ja. Und halt wieder am Ende da mit den Big Plays.
Ja.
Ja, für Arizona, da werden wir wahrscheinlich dann am Donnerstag drüber reden, geht's jetzt dann gegen die Seahawks um die Playoff-Chance. Wenn sie das verlieren, sind sie ziemlich sicher weg. Aber trotzdem, die Fortschritte bei den Cardinals sind positiv.
Apropos knappes Spiel, lange sah es nach einem Patriots-Sieg aus gegen die Colts, aber die haben das gemacht, was die Patriots vor ein paar Wochen nicht gemacht haben. Nämlich nach einem Ausgleich für 2 zum Sieg zu gehen und damit gewinnen die Colts das 25-24.
Ich habe von dem Spiel noch nicht viel gesehen, muss ich ehrlich sagen. Richardson, ich habe den Boxscore gesehen, knapp über 100 Passing Yards. Aber Run-Game eben für die Colts ist halt ein Faktor mit ihm. Und da ist
und
er
Drive,
auch selber ein großer Teil.
Ja, und dann dieser Drive mal wieder. Und am Ende macht er die Two-Point-Conversion im Alleingang.
Ja.
Die Seahawks haben die Jets geschlagen. Inklusive Pick 6 von Leonard Williams gegen sein Ex-Team. Aaron Rodgers war nicht gut mal wieder. Am Ende verlieren die Jets 21-26.
Also das war ja wirklich auch ein Bananenspiel. Also die Seahawks fummeln 2 Kickoffs weg. Also nicht nur fummeln, sondern verlieren den Ball, geben den Jets einmal kurzes Feld. Und der zweite gefummelte Kickoff, ich glaube, es waren auch unterschiedliche Returner. Ich glaube, sie haben den Returner dann auch gewechselt.
Naja, Chenault hatte ja nicht das erste Mal
den gemacht. Aber der hat dann den zweiten gefummelt. Und das ist aber dann der Drive für die Jets, wo ein Pick 6 draus entsteht. Und zwar ja nicht einfach ein Pick 6, sondern ein 92-Yard-Pick 6 für einen Defensive Lineman.
Der also in Coverage gedroppt ist, ne?
Richtig, ja, also Hut ab, wirklich.
Aber hat Chenault nicht beide gefummelt?
Ich glaube, der erste war ein anderer. Jetzt gucke ich nochmal, dass wir jetzt nichts Falsches sagen.
Nee, ich glaube, es war beide mal Chenault.
Nee, es war
nicht?
Williams war der erste. Und Chenault war der zweite.
Welcher Williams?
Fragst du mich jetzt einfach so? Ich kann es dir sagen. Ich hab nur den Boxer hier gerade gesehen. Dee Williams, Returner für Seattle. Mhm. Der hat den ersten gefummelt.
Nicht zweimal Chenault. Okay. Hat er nochmal Glück
gehabt. Chenault war definitiv auch dieses Jahr schon mit
Special. Der hat definitiv dabei. Dieses Jahr schon einen Return gefummelt.
Ein Spiel, das die Seahawks eigentlich den Jets auf dem Silbertablett serviert haben. Und dass die Jets dann daraus nicht mal mehr machen können, unterstreicht, glaube ich,
die auch sind dann, die sind komplett, geht. Die sind komplett dann.
Ja.
Die Commanders sind nicht dann. Gegen alle Hater, deutlich, mit 42-19 gewonnen.
Jetzt, wie er schon einen Sieg gegen die Titans abfeiert.
Naja, wenn Deutschlands renommiertester NFL-Experte vorher sagt, das verlieren die Commanders.
Als Upset-Pick.
Das musste man ihm dann auch nochmal unter die Nase reiben. Beziehungsweise Jaden Daniels hat ihm das unter die Nase gerieben. Die Texans gewinnen unsportlich in meinen Augen, aber sie gewinnen gegen die Jaguars mit 23-20, weil die Trevor Lawrence verletzungsbedingt verloren haben nach dem ekelhaftesten Play dieser Saison von Azeez Al-Shaair.
Ja, also ich schätze, die meisten werden es gesehen haben. Ein kurzer Run von Trevor Lawrence slidet. In dem Moment, in dem er zum Slide ansetzt, ist natürlich jeder Hit tabu. Das kann mal das Momentum vom Verteidiger schon so sein, dass es schwer ist, den Hit komplett zu vermeiden. Ja, ja, ja. Aber in dem Fall geht er halt voll gegen den Kopf. Also das ist einfach nicht. Also wir haben schon Hits gesehen, wo der Quarterback slidet, der Verteidiger kann nicht mehr zurückziehen und es kommt irgendwie zu einer Kollision. Ja, ja. Das war hier nicht der Fall. Also in meinen Augen auch, wer lange genug Football geguckt hat, der sieht den Unterschied da auch, dass du bei manchen Plays einfach siehst, okay, der Verteidiger springt dir rein. Klar kannst du nicht in der Luft dann auf einmal doch mal dein Körpergewicht ändern. So, dann kommt es halt zu einer Kollision. Hier springt er ja aber wirklich voll rein. Und ja, eklige Szene danach. Der hat sich ja gar nicht beruhigt. Der war ja dann wirklich sehr, sehr unschön. Und dann gewinnen sie dieses Spiel, ja, 23-20. Weitestgehend eben gegen Mac Jones. Lawrence war ja relativ früh, das war ja schon in der ersten
Mac
Hälfte.
Mac Jones hat ein paar gute Plays dabei.
Ja, aber das ist ja, unterstreicht ja nochmal, wie wenig ich Houston auch Richtung Playoffs zutraue.
Die Rams schlagen die Saints 21-14, nachdem sie das erste Mal seit 2016 ohne Punkt in der ersten Halbzeit geblieben sind.
gute Stat. Ich fand, das war, also ich habe das vor allem die Rams Offense mir noch ein bisschen angeguckt. Das war so ein Spiel, ich glaube nicht, dass du viel mitnehmen kannst aus Rams Sicht, weil sie in der ersten Hälfte, sie haben den Turnover und Downs natürlich, aber es wirkte fahrig, es wirkte irgendwie, ich weiß nicht, ob sie unterschätzt haben, keine Ahnung. Zweite Hälfte dann, als sie dann gemerkt haben, okay, wir müssen hier doch mehr für das Spiel machen, da kamen ja auch die Scoring Drives, da kamen ja auch ein paar Big Plays und da fand ich, sah Stafford auch besser aus. Ja, sie bleiben zumindest im Playoff-Rennen dabei.
Ich glaube, das waren über 120 Spiele, in denen das nicht mehr vorgekommen ist, wenn ich das richtig mir gemerkt habe. Auf jeden Fall.
Das war eine kurze erste Hälfte auch, ne? Sie hatten nur drei Drives letztlich.
Das sagt der Chargers gegen Falcons kommentiert hat.
Ja, ja, stimmt. Ey, das war das erste Mal, wir hatten fast immer das letzte Spiel im frühen Slot. Was ich weiß, weil wir eigentlich immer dann am Ende nochmal alle Ergebnisse uns angucken und also abrufen. Und das haben wir diese Woche nicht gemacht, weil alle Spiele noch liefen.
Ja.
So, das ist mir noch nie passiert.
Ihr wart in der Halbzeit, da sind manche ins zweite Viertel gegangen.
Ja.
So ungefähr, übertrieben gesagt. Das war eins der schnellsten Spiele, die ich je erlebt habe. und wir haben noch die Bucks, die ja mit ein bisschen Mühe, aber am Ende gegen die Panthers gewonnen haben. 26-23.
Es sind aus Panthers Sicht, die Spiele willst du haben. Weil Bryce Young sieht ganz gut aus, du bist kompetitiv, du bringst den Overtime. Klar, denn in Overtime, das tut dann weh, dass du dann das dann so wegfumbelst, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber du siehst gut aus und du holst jetzt nicht irgendwelche Siege, die deine Draft-Position schädigen. Das ist eigentlich ziemlich ideal. Und Bucks, wie gesagt, Bucks sind jetzt gleich auf mit Atlanta, haben natürlich den direkten Vergleich verloren, aber nächste Woche, wir haben es gerade gesagt, Atlanta gegen Minnesota, die Bucks spielen gegen die Raiders. Die Division-Führung im Süden könnte sich nächstes Wochenende verändern.
Die Panthers sind noch nicht offiziell eliminiert. Ich sag's nur, aber dafür die Patriots, die Raiders und die Giants haben definitiv keine Chance mehr auf die Playoffs. Lass uns noch ganz kurz zumindest auf das Monday Night Game schauen, weil ja, es gibt hier einen 6-Punkte-Favorit. Das ist schon relativ deutlich, auf dem Papier zumindest. Die Denver Broncos spielen gegen die Cleveland Browns. Die Broncos sind weiterhin im Rennen um eine Wildcard. 7-5, 2 Siege in Folge. Das muss jetzt eigentlich ein Pflichtsieg sein gegen die 3-8 Browns. Die aber ja aus einem Sieg kommen gegen die Steelers. Wie können die Browns hier was reißen? Gegen ja doch vor allem eine schwer zu bespielende Broncos Defense.
Ich glaube, wenn, dann muss es halt wirklich, dann muss der Pass Rush hier so ein Spiel machen, wo sie 3, 4, 5 defensive Big Plays holen und so Denver offensiv dann richtige Probleme machen. Weil Denver im Moment ist offensiv einfach unheimlich effizient. Bonix verteilt den Ball gut underneath. Er hatte gegen die Raiders 2, 3 Mal Interception-Glück. Gegen die Raiders generell. Nicht sein bestes Spiel, war auch ein paar Mal, fand ich, off-target bei Würfen, die er sonst trifft. Aber generell machen sie viel aus dem Quick-Passing-Game. Sie machen viel aus Pässen, die Bonix nur sehr kurz oder gar nicht über die Line of Scrimmage wirft. Er hat sich individuell auch in der Pocket ein bisschen stabilisiert. Seine Pressure-to-Sack-Rate war ja schon das ganze Jahr ziemlich gut, aber das war viel, weil er schnell losscrambelt. Er ist immer noch auf Platz 3 in Total Scrambles dieses Jahr. Ich habe das Gefühl, er bewegt sich ein bisschen sicherer. Das heißt, er kann vielleicht auch ein bisschen mehr Pressure navigieren. Das ist klar auch Sean Payton viel mit dem, was sie aus dem Quick Game machen. Aber da muss Cleveland ansetzen. Also du darfst ihnen nicht dieses Quick Game geben und dann musst du deinem Pass Rush eine Chance geben, zum Quarterback zu kommen. Weil wenn die Broncos den Ball underneath verteilen können und dann Bo Nix seine 2-3 Shots downfield kriegt, 4-5 Mal scramblen kann, dann ist es einfach eine effiziente Offense. Es ist keine Offense, die dann 40 Punkte macht, aber eben die vielleicht 24 Punkte macht. Und das hat dieses Jahr dann eben schon oft gereicht mit in Kombination mit der eigenen Defense.
Ja, aber die Defense der Broncos aktuell zumindest Platz 1 in EPA per Play. Mhm. Also ja, Jameis Winston muss zaubern.
Ja, es wird ja, glaube ich, auch ein Faktor sein, weil Protection könnte ein größeres Problem werden für Cleveland. Ist es ja eh dieses Jahr. Wir hatten vor dem Steelers-Spiel ja über diese ganze Left-Tackle-Geschichte gesprochen. Wenn Jameis Winston Druck bekommt dieses Jahr, dann droppt sein Spiel schon sehr. Und die Broncos werden ihn sicher auch blitzen. Sie werden Man-Coverage dahinter spielen. Wahrscheinlich viel Surtain gegen Jerry Jeudy, für den es natürlich das Spiel gegen das X-Team ist. Das wird ein Spiel werden, in dem, glaube ich, Cleveland vom Run-Game einiges braucht. David Njoku oder generell die Tight-End-Position wichtig sein wird. Aber halt Denvers Run-Defense ist auch ziemlich, ziemlich gut. Also ich habe dann auch mal geguckt, ob es vielleicht, was könnten so alternative Wege sein? Die Broncos haben die zweitbeste Defense nach EPA pro Play und die drittbeste nach Success Rate gegen Play Action auch. Also auch der Ausweg wahrscheinlich für Cleveland nicht unbedingt attraktiv hier. Ich glaube, abgesehen jetzt von einer unerwartet starken Leistung der Browns Offensive Line oder Jameis Winston, glaube ich nicht, dass sie offensiv genug scoren. Und dann, wie gesagt, dann reichen Denver halt 20 Punkte im Endeffekt.
Und Denver ist mit 6 Punkten bei den Buchmachern favorisiert. Wie gesagt, auf dem Papier relativ klare Nummer. Mal sehen, ob die Browns hier was reißen können. Das war unser Moon-Talk für Woche 13 in der NFL. Ja, das Playoff-Rennen, es spitzt sich zu. Jetzt kommen wir so langsam in die ganz heiße Phase, jetzt im Dezember Richtung Weihnachten. Es wird spannend in der NFL. Das soll es aber für heute gewesen sein von Downset Talk. Und wir hören uns dann am Donnerstag wieder mit unserer Preview auf Woche 14. Bis dahin, schöne Woche wünsche ich euch. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.